Wir wollen Menschen helfen, Jesus zu begegnen und mit ihm in dieser Welt zu leben. Wie begegnen Menschen Jesus? Wie kommen sie zum Glauben? Es gibt viele Wege. Als 16-, 17-Jähriger damals habe ich mit anderen eine Aktion gemacht. Da haben wir uns jeden Samstag in die Fußgängerzone gestellt und hatten so einen Fragebogen über den Sinn des Lebens. Und der war so zielgerichtet, dass man anschließend ein Gespräch über den Glauben führen konnte. Dafür hatte ich ein 3-Minuten-Zeugnis selber entwickelt, wo ich in 3 Minuten auf den Punkt komme. Dieser Fragebogen hat zu vielen guten Gesprächen geführt. Mein Zeugnis wollte keiner hören. Dann habe ich mich mit anderen Leuten vor das Willen-Weber-Gymnasium in Bech-Neustadt gestellt und Jesus-Zeitung verteilt. Neben uns standen der Kommunistische Bund Westdeutschland. Die waren genauso durchgeknallt wie wir. Und wir haben Jesus-Zeitungen verteilt und viele haben das auch gelesen. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Schülerbibelkreis. Und dann bin ich zum Direx gegangen mit jemand anders und wir haben gefragt, können wir einen Raum zum Beten haben? Das hat die beeindruckt und ich glaube, damit haben wir mehr bewirkt oder auch eine Menge bewirkt, indem wir uns dort in Pausen getroffen haben und gebetet haben. Was ist jetzt der richtige Weg? Man hätte mir damals sagen müssen, das, was man heute erst durch Untersuchungen rausbekommen hat, dass es ganz viele Menschen und Begegnungen und Impulse braucht, bis ein Mensch so weit ist, dass er sagt so, ich will Jesus jetzt wirklich kennenlernen, ich will ganze Sache mit ihm machen. Es hätte uns dazu geführt, entspannter zu missionieren. Wenn mir heute so ein Typ in der Fußgängerzone begegnet, dann mache ich einen Riesenbogen. Dann habe ich ganz viel Zeit, auch wenn ich in Eile bin. Und ich habe keinen Bock, missioniert zu werden, weder für Greenpeace noch für Tupperware oder wie sie alle heißen. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Deswegen sind die Methoden, die ich erwähnt habe, Fossilien. Es sind Fossilien aus einer vergangenen Zeit und wir müssen für heute neue Wege finden, wie wir mit den Menschen über den Glauben reden. Deswegen wollen wir fragen, wie das aussieht. Wie wir ganz persönlich auskunftsfähig werden können, denn oft geht es auch erstmal um Informationen, dass man reagiert, wenn man irgendwo eine Bemerkung hat über den Glauben. Und dafür muss man sich ein bisschen vorbereiten, damit man dann auch etwas sagen kann. Also, wie kann man heute über den Glauben reden? Ich habe euch vor ein paar Jahren schon mal ein Buch vorgestellt von Karl Mediaris. Der war Missionar im Libanon und finde diesen Titel über die Kunst des Nicht-Evangelisierens nach wie vor sehr schön. Er hat nämlich die Erfahrung gemacht, in einem streng muslimischen Umfeld und auch mit anderen Religionen, wenn er so als Christ auftritt, dann kommt sozusagen die ganze Geschichte des Christentums und meistens weiß man ja nur von den Dingen, die schiefgelaufen sind, mit ins Boot. Und die Leute machen dann dicht. Er hat aber festgestellt, wenn er von Jesus redet, wenn er von Jesus erzählt und sich selber nicht Christ nennt, sondern Nachfolger Jesu, dann entspricht das erstmal seiner Identität und er merkt, er kommt mit den Leuten ins Gespräch. Sein Leitvers ist ein Wort von Paulus. Paulus schreibt, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus hat das hier in einem Streit in der Gemeinde gesagt oder zu einem Streit in der Gemeinde. Da waren Leute mit unterschiedlichen Erkenntnissen, voll im Kampffahrenmodus, aufeinander sind sie losgegangen. Und er hat gesagt, wenn wir nicht die Mitte finden, werden wir uns gegenseitig zerfetzen. Wir kommen nicht weiter. Wir müssen immer wieder zu dieser Mitte zurückkommen und daran muss sich alles messen lassen. Jesus selber ist keiner Diskussion aus dem Weg gegangen, aber wenn er Menschen begegnet ist, dann haben sie etwas von der Liebe Gottes erfahren und sie haben Antworten bekommen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Antworten, die ihnen weitergeholfen haben, eine neue Sichtweise eröffneten, neue Wege zeigten. Antworten, die zeigten, wie man vergibt, damit wieder Beziehungen heile werden. Dass man seinen Hochmut bekämpft und dass man sich von Gottes Liebe verändern lässt. Und Jesus hat Menschen nie unter Druck gesetzt. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum Jesus auch so viele Menschen begeistert. Er hat sein Ding getan, er hat seine Dinge gesagt, aber er hat Menschen nicht unter Druck gesetzt. Und darauf reagieren eben die meisten allergisch. Jesus hätte die Macht gehabt, anderen seinen Willen aufzuzwingen, aber er hat es nicht getan. Er hat sich kreuzigen lassen, er hat sein Leben gegeben für seine Freunde, für seine Feinde. Er hat sich nicht gewehrt. Und damit hat er alles gewonnen. Jesus faszinierend zu finden, das geht nicht nur Christen so. Ich hoffe, Christen sind besonders fasziniert von Jesus. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, die haben mit Religion gar nichts am Hut und wollen auch nichts am Hut haben. Aber Jesus begeistert sie. Karl Mediaris behauptet, dass wir auf diesem Weg wieder Menschen erreichen können. Und die Erfahrungen, die andere gemacht haben, belegen das. Natürlich, wenn man versucht, dem Christentum falsche Vorwürfe zu machen, sollte man da auch mal drauf reagieren. Aber wenn wir bei irgendwelchen Reizthemen landen, dann landen wir entweder in einer Sackgasse oder auf der Palme. Und das ist nicht so besonders das Umfeld, in dem man wirklich dann von Jesus reden kann. Warum müssen wir über die Kunst des Nicht-Evangelisierens sprechen? Evangelisation meint ja, dass man das Evangelium von Jesus Christus verbreitet. Das ist im Grunde eine wichtige Sache. Das Ganze ist meistens verbunden gewesen, und das sind Entwicklungen vom 18. Jahrhundert her gewesen, dass man das in Veranstaltungen untergebracht hat. Großevangelisation, die Älteren kennen das noch aus ihrer Kindheit. Diese Evangelisationen hatten einen gewissen Stil. Manche sehr frisch, die meisten etwas muffig. Und meistens arbeiten sie mit Druck, um Leute zur Entscheidung zu kommen, zu bringen. Das heißt, das, was eigentlich wichtig ist, dass Menschen von Jesus erfahren, bekam einen Beigeschmack. Und deswegen ist dieser Begriff leider verbrannt. Das, was dahinter steht, der Missionsbefehl Jesu, der gilt natürlich. Aber die Frage ist, wie bringen wir ihn heute rüber? Auch der Begriff Mission ist schwierig, weil man fühlt sich nicht gerne missioniert. Heute hat jede Firma, die etwas auf sich hält, ihr Mission Statement. Also ganz verbrannt ist der Begriff nicht, aber in christlichen Zusammenhängen ist es schon etwas schwieriger. Also wir haben eine Mission, wir haben eine Sendung, aber wir geben etwas weiter. Wir führen keine Verkaufsgespräche, sondern wir möchten Menschen weiterbringen. Irgendwann haben sich die Menschen genervt gefühlt von Christen, die immer wieder die Dinge auf den Punkt bringen müssen. Natürlich ist das Anliegen dringend. Wir wissen, Menschen, die Jesus hier nicht auf dieser Erde begegnen, werden den ewigen Tod erleiden. Deswegen ist es ein dringliches Anliegen. Nur wenn man es so dringlich rüberbringt, kann man sehr schnell Türen zuschlagen. Diesen Effekt können wir gerade live beobachten bei der letzten Generation. Das ist eine apokalyptische Endzeit- und Weltuntergangsbewegung mit Sektencharakter. Das wird immer deutlicher. Sie wollen, dass Menschen umkehren, und das, was eigentlich nötig ist, um Verhalten zu verändern, wird aber durch eine Art der Penetranz abgeblockt, sodass vielen Menschen damit eigentlich kein guter Gefallen getan wird. Die blocken ab und sagen, mit dem Thema will ich nichts mehr zu tun haben. Und deswegen sehen die Menschen genauso hin, wie sie es auch bei den Christen damals getan haben, wenn die so aufgetreten sind. Und dann findet man eben sehr schnell auch Doppelmoral und all diese Dinge. Das heißt, wir merken, es funktioniert auch heute nicht. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, um Menschen zu erreichen. Eine Art barrierefreier Zugang. Vielleicht sollten wir uns mal zwei Begriffe anschauen, die das Neue Testament auch anbietet und die etwas zurückhaltender sind, aber deswegen nicht undeutlicher. Einmal der Begriff des Botschafters. Der Botschafter ist der Gesandte, der arbeitet für sein Land. Er überbringt eine gute Nachricht, die gibt er weiter. Er tut das höflich, vornehm, wie es eigentlich gute Diplomaten tun sollten. Das wäre auch für uns ein Ansatz. Wir haben eine gute Botschaft, die Botschaft vom Reich Gottes, von der Erlösung durch Jesus Christus. Wir bringen sie unaufdringlich, höflich, aber klar weiter. Und die Leute können das hören oder nicht hören, aber wir haben unseren Auftrag erfüllt. Oder man könnte den Begriff des Zeugen nehmen. Ein Zeuge sagt, was er gesehen hat. Wenn zum Beispiel auf einer Kreuzung ein Unfall passiert und mehrere Leute haben das von verschiedenen Seiten gesehen, haben sie alle den gleichen Unfall gesehen, aber aus verschiedener Perspektive. Sie sagen also strikt oder sollten das sagen, was sie gesehen haben, nicht das, was sie vermuten. Und so geht es uns auch. Als Christen sind wir Zeugen. Das heißt, wir können das sagen, was wir gehört, gesehen, verstanden haben. Wir müssen nicht alles beantworten können, weil wir Menschen sind, die sehr subjektiv einen Teilaspekt weitergeben. Viele sagen, das reicht ja nicht. Aber wenn wir das täten, jeder ein bisschen und viele Zeugen zusammenkommen, dann ergibt sich ein Bild. Um das Ganze nochmal an anderen Begriffen deutlich zu machen, eher an Begriffen, wie wir nicht sind. Wir sind nicht Verkäufer, wir sollen nicht etwas verkaufen. Das ist das, worauf Leute reagieren. Wir sind auch nicht die Bodyguards der guten Nachricht, die sie bis aufs Messer verteidigen. Wir sind nicht die Security der christlichen Religion, die die Religion schützt. Das brauchen wir nicht. Wir können uns entspannt zurückziehen, zurücklehnen und sagen, Gott wird es tun. Unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein, Botschafter, unsere Sendung zu leben. Die meisten Christen glauben an den Heiligen Geist. Wenn man Menschen unter Druck setzt, dann meint man eigentlich, der Heilige Geist tut nicht genug und deswegen muss man ein bisschen nachprockeln. Wenn wir an den Heiligen Geist glauben, dann können wir daran glauben, dass er unser Gestammel nutzt, um bei Menschen weiterzukommen und dass er in Menschen längst wirkt, damit die Bausteine, die verschiedenen Inputs zusammenkommen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und er hat dann genau die gleichen Probleme, die wir mit Menschen haben, die stur, starrköpfig sind, sich nicht bewegen, nicht für neue Perspektiven öffnen. Da geht es dem Heiligen Geist nicht anders als uns, aber er kann trickreicher arbeiten als wir und deswegen sollten wir ihm das zutrauen. Ein nächster Schritt, die christliche Identität, die Jesus-Nachfolge. Man kann ja sagen, wenn man das auf Jesus verengt, dann ist das eine Engführung. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, wenn wir uns nicht als Christen bezeichnen, sondern als Jesus-Nachfolger, dass wir sehr nah dran sind an dem, worum es geht. Kirchen und Institutionen werden heute sehr kritisch gesehen, Religionen sowieso. Wenn ich mich als Nachfolger Jesu bezeichne, dann umschiffe ich diese Dinge. Natürlich sind Konfessionen und Unterschiede wichtig, aber gerade die Verschiedenheit der Konfessionen ist für manche eben auch ein Grund, sich nicht für Gott zu öffnen. Ich bin Baptist. Ich gehöre zu einer Freikirche und ich schätze unsere Form von Freikirche sehr. Aber wenn ich im Gespräch bin, werde ich mich nicht als Baptist vorstellen, sondern als Jesus-Nachfolger. Weil meine konfessionelle Identität, die ist auch wichtig, aber die gerät in den Hintergrund. Und deswegen sind wir da ganz nah dran. Meine Identität ist, dass ich ein Nachfolger Jesu bin. Bei Jesus kann ich mit vielen Sympathien rechnen. Wenn ich natürlich sage, Jesus ist Gottes Sohn, dann kommt der Aufschrei. Aber auch da gehen mittlerweile die meisten Leute cool mit um. Und meine Identität ist, dass ich diesen Glauben persönlich gewählt habe. Und ich glaube, das ist etwas, was es heute auch barrierefreier macht für Menschen. Wenn wir deutlich machen, deine Geschichte, dass du vielleicht von gläubigen Eltern großgezogen bist, dass du zu irgendeiner Kirche gehörst, ist der eine Teil. Aber du musst für dich eine Entscheidung treffen. Du musst deinen Glauben oder darfst ihn persönlich wählen. Und ich merke, wenn ich über diese Freiwilligkeitsdinge rede, dass Barrieren abgebaut werden, dass jemand sagt, ach ja, warum nicht, wenn das meine Sache ist, das hört sich schon mal gut an. Und wenn Menschen dann authentisch von ihrem Jesus reden, mit allen Beschränktheiten, was auch immer, dann kann man Menschen erreichen. Das heißt, auch wenn Menschen Vorbehalte haben gegen die religiöse Rechte in den USA oder was hier alles ist, Wenn sie dich als Menschen vor sich haben, der persönlich davon berichten kann, was er mit Jesus erlebt hat, dann ist das andere alles weit weg. Du hast die Chance, hier etwas Neues zu machen. Du hast die Chance, einem Menschen zu zeigen, dass sie nicht alle so bekloppt sind. Ein bisschen vielleicht sind wir auch bekloppt, aber wir können deutlich machen, es gibt ganz verschiedene Ansätze und er muss oder dieser Mensch muss selber seinen Ansatz finden. Es ist also gut, wenn Menschen ihre eigene Erfahrung machen. Manchmal sagt man so Sprüche und dann muss man einfach auch gucken, dass man eine Antwort hat, die dann auch passt. Und darauf wollen wir jetzt einmal eingehen. Wenn es nämlich darum geht, von Jesus zu reden, wollen wir uns fragen, wie geht das praktisch? Wie gesagt, letztes Mal ging es um die Bibel, wo man einfach so ein paar Sätze bereit hat, um auch antworten zu können. Wenn irgendwann mal eine abschätzige Aussage kommt, dann kann man eben auch etwas erwidern. Das ist eigentlich eine gute Sache, wenn man solche verpassten Gelegenheiten einmal nimmt und sagt, da hätte ich etwas zu sagen können, dann kann man ein schlechtes Gefühl haben oder man kann sich fragen, wenn es nochmal so eine Situation geben könnte, sollte, was kann ich denn sagen? Und wenn man dann so ein paar Einsätze hat, dann kann man auch mal locker aus der Hüfte schießen und spontan antworten und sagen, ja, das sage ich jetzt dazu. Wenn jemand zum Beispiel behauptet, Jesus gab es gar nicht, dann gibt es mehrere Worte zu antworten. Dafür, dass er nicht gelebt hat, hat er aber eine lang anhaltende Geschichte in Bewegung gesetzt. Oder es gab damals so einen Spruch, so einen Dialog, da sagt jemand, Gott ist tot. Und der Scherzkeks antwortete, ach, so schnell, ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Das sind so Antworten, die man nicht erwartet, die aber etwas aufbrechen können. Wenn man jemanden kennt, wo man sich das leisten kann, kann man das mal ruhig machen. Und wenn jemand sagt, Jesus gab es gar nicht, könnte man in Anlehnung dann antworten, ach, ich habe heute schon mit Jesus geredet, der lebt. Also ich sehe das völlig anders. Manchmal hört man so schnippische Sätze, wenn jemand sagt, da hilft nur noch beten, könnte man antworten, schön, dass Sie das so sehen. Ich hätte es Ihnen sonst auch empfohlen. Also, wo man nicht einfach nur fromm reagiert, sondern ein bisschen so pointiert, wo Leute das vielleicht auch nicht erwarten. Viel besser ist es, und das ist eigentlich immer die Krönung, wenn man mit einer persönlichen Erfahrung kommt. Man geht nicht auf die Skepsis ein, sondern setzt eine positive Erfahrung dagegen. Ein Satz oder zwei kurze. In dem Bewusstsein, das können alles nur Fragmente sein. Es bleibt unvollständig. Es sind eher Appetizer. Wenn wir etwas sagen wollen, dann wollen wir gerne viel reinpacken in die wenigen Sätze oder in einen Satz, so einen richtigen Satz, wo jedes Wort sitzt. Eigentlich müsste das Gegenüber erstmal 10 Minuten nachdenken, die Zeit hat er natürlich nicht. Und deswegen müssen wir die Lockerheit gewinnen, mit einem Satz zu antworten, der deutlich macht, ich kann eventuell auch mehr dazu sagen. Das sollte man dann aber auch tun oder können. Aber so kann man Leute zum Beispiel auch gewinnen für ein Gespräch. Vielleicht ist es gut, wenn du dir einmal Gedanken machst, wie du zum Beispiel folgende Sätze beenden könntest oder weiterführen könntest. Also, ich bin von Jesus begeistert, weil... Da könntest du jetzt das einsetzen, warum du begeistert bist. Wenn du gerade nicht so begeistert bist, könntest du anders ansetzen. Jesus ist für mich so und so. Oder etwas mehr verkopft, Jesus bedeutet mir oder bedeutet für mich dies oder das. Mit all diesen Fragen ist man von der Frage weg, ob er real ist. Für mich ist er real und das setze ich dagegen. Es ist immer gut, wenn dann etwas Konkretes kommt, aber es können auch manchmal plakative Begriffe sein. Zum Beispiel, Jesus gibt mir Halt, wenn ich mit ihm rede, habe ich weniger Angst. Ich mache mir bewusst, dass Jesus da ist und mich liebt. Oder Jesus gibt mir Kraft, schwierige Leute anzunehmen oder wenigstens zu ertragen. Wenn man also Menschen begegnet, die zum Beispiel in einer schweren Situation sind, dann kann man andeuten, wo Jesus einem in ähnlicher Situation geholfen hat. Das sollte man auch vorsichtig formulieren. Ich war mal in einer ähnlichen Situation, weil wir sind nicht in der Situation, in der andere Menschen gerade sind. Wir versuchen ja zu verstehen. Und dass man dann sagt, mir hat das geholfen, als ich in einer ähnlichen Situation war. Ich habe Jesus so erlebt. Ich habe gebetet und er hat mir geholfen. Das klingt zunächst einmal klischeehaft, aber es ist ja eine richtige Erfahrung, eine Erfahrung, die man dann hoffentlich mit ein paar Worten auch beschreiben kann. Also wenn du persönlich wirst, dann geht es um deine Erfahrung. Nicht um die Fehler der Geschichte, Kirchengeschichte, nicht um den Missbrauch des Namens Jesu durch Christen. Es geht um Jesus. Ich möchte euch einladen zu einer Übung im Anschluss an dieser Predigt. Oder es ist keine Übung, es ist eigentlich, wo wir persönlich werden. Ich lade dich ein, wenn du auf diese Fragen eine Weiterführung hast, das gleich einmal zu üben. Es ist eine Übung, aber es ist gleichzeitig ein Zeugnis. Du gibst etwas von dir persönlich preis. Dazu werden wir wieder mit Mikros rumgehen, damit man das auch so persönlich sagen kann. Und nach dieser Runde werden wir gemeinsam ein Lied singen, ein älteres Lied, kein ganz altes Lied. Ins Wasser fällt ein Stein und ist der noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Und so ein Stein, den sollte man nicht auf Menschen werfen, sondern ins Wasser, so ein Stein, so ein Jesus-Satz kann weite Kreise ziehen, wo man selber vielleicht denkt, boah, das habe ich jetzt aber mal wieder nicht gut rübergebracht, zu sagen, ich überlasse das Gott und seinem Geist. Also möchte ich dir Mut machen, solche Einsatzantworten einfach zur Verfügung zu haben. Du wirst noch genug Situationen verpassen, aber dann sind dazwischen die ein, zwei Situationen, wo du sie reinbringen kannst. Und darum geht es. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt beten und danach lade ich euch ein, solche Sätze auch weiterzugeben, mit uns zu teilen. Jesus Christus, du bist gut. Du bist der Gott der Liebe, der Vergebung, des Neuanfangs, der Erlösung. Es ist gut, wenn wir dich selber erleben, wenn wir das erfahren haben. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben, der vielleicht etwas eingeschlafen ist, wieder wach machst und unseren Frust, wo wir es versucht haben, weiterzugeben, überwindest, dass du uns die richtigen Worte schenkst, einen wachsamen Geist. Ich bitte dich durch deinen Geist um Impulse, wann wir, wie wir etwas sagen können. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist viele Menschen erreichst, dass sie dich erleben, dich erfahren. Amen.